Ja, ihr Lieben, ich hätte nicht gedacht, dass mein Einstieg in diese Predigt das aufnimmt, was auch manche sehr stark und euch alle sicher in irgendeiner Weise beschäftigt. Ein Mensch, der mir nahe steht, hat vor kurzem seine Lebensgefährtin verloren. Und wo bisher gemeinsam verbrachte Zeit das Leben ausmachte, wird in Zukunft Leere sein. Sie gab ihm Halt, sie hat ihn unterstützt und jetzt steht er ohne sie da. Manchmal verlieren wir etwas oder jemanden und haben erstmal das Gefühl, den Anforderungen des Lebens nicht mehr gewachsen zu sein. Durch die Covid-19-Pandemie kamen viele Menschen in Kurzarbeit. Viele haben ihre Arbeit ganz verloren und sie haben sich gefragt, wie kann ich jetzt mit weniger Geld klarkommen oder wie kann ein Leben ohne Arbeit funktionieren? Und mit weniger Geld und ohne manches auszukommen, das hat dann in der Folgezeit auch noch viel, viel mehr betroffen. Und wir können uns kaum vorstellen, was der Ukraine-Krieg bedeutet für all die, die jetzt ohne Heimat dastehen, ohne Haus, ohne Wohnung, ohne ihre Freunde, die sie bisher hatten. Und es gibt Gemeinden, die zahlenmäßig schrumpfen, irgendwann auf einen bezahlten Mitarbeiter verzichten müssen und sich fragen, wie soll das gehen ohne Pastor? Oder plötzlich aus den verschiedensten Gründen gibt es die Menschen, die bisher Verantwortung getragen haben, in der Gemeinde nicht mehr. Wie sollen wir ohne den, ohne die weitermachen? Ich denke, wir alle kennen solche Situationen, wo wir merken, wir haben etwas nicht, wir sind ohne dies oder jenes, ohne diesen oder jenen. Manchmal sind diese Situationen bewusst gewählt. Sie können sogar Befreiungen sein. Manchmal sind sie gefühlsmäßig neutral und manchmal erleben wir sie schmerzhaft und kommen dadurch vielleicht sogar in Phasen der Depression. Ich hatte vor 14 Jahren solch eine schmerzhafte Ohne-Erfahrung. Mich hat sie mobilisiert. Ich habe mir Unterstützung gesucht. Und das war in gewisser Weise eine natürliche Reaktion. Psychologen sprechen wohl davon, dass man in solchen Situationen nach seinen Ressourcen schaut oder auch Hilfe dabei braucht, nach diesen Ressourcen zu schauen. Und eine Geschichte im zweiten Buch der Könige zeigt uns einen Menschen, der eine schockierende Erfahrung macht, ohne alles dazustehen, was er braucht oder meint zu brauchen, einer lebensbedrohlichen Situation ohnmächtig ausgeliefert zu sein. Ach, mein Herr, was sollen wir jetzt bloß tun, ruft er. Und das ist mir so nachgegangen, dass ich das dann nochmal wieder nachgelesen habe und aufgegriffen habe für diese Predigt. Zum Glück ist er mit jemandem zusammen, der ihn beruhigen kann. Du brauchst keine Angst zu haben. Und der ihm dann hilft, die Ressourcen zu sehen, die ihnen zur Verfügung stehen. Und in dieser Geschichte habe ich drei Personen entdeckt, die aufgeschreckt werden, an ihre Grenzen kommen, Fragen stellen und einen ganz neuen Horizont bekommen. Das ist die Geschichte in 2. Könige 6, Vers 8 bis 23. Und die erste Person in dieser Geschichte ist der König von Aram oder der König von Syrien. Der führt Krieg gegen Israel. König von Syrien führte Krieg gegen Israel. Nach ausführlicher Beratung mit seinen Heerführern entschied er, wo die syrischen Truppen ihr Lager aufschlagen sollten. Das ist wahrscheinlich, so hab geguckt, das ist wohl Ben-Hadad der Erste gewesen. Er belagerte Samaria, die Hauptstadt Israels, aber er musste sich geschlagen geben, das steht in 1. Könige 20. Damals war Ahab König in Israel und ein Jahr später erlebt Ben-Hadad der Erste eine Niederlage bei Afek. Dann herrscht 3 Jahre Frieden zwischen Syrien und Israel. Und inzwischen kommt Ahabs Sohn Joram auf den Thron Israels. Er wird in dieser Geschichte aber nicht namentlich genannt. Und der König von Aram gibt keine Ruhe. Immer wieder bereitet er Raubzüge vor. Und dann erst kommt das, was ich eben schon vorgelesen habe. Also er entschied, wo die syrischen Truppen ihr Lager aufschlagen sollten. Dann bereiten sie einen Hinterhalt vor und werden entdeckt. Ein Spähtrupp Israels kommt genau in ihre Gegend, also versuchen sie es woanders und werden wieder beobachtet. Und sie merken das. Und äußerst vorsichtig wechseln sie ihren Standort. Da kommt schon wieder der Spähtrupp um die Ecke. Dasselbe wiederholte sich mehrmals. Vers 11. Als der König von Syrien davon erfuhr, war er äußerst beunruhigt. Und das kann man sich vorstellen. Er ist nämlich dabei zu scheitern als Feldherr. Er ist König und Feldherr und er ist dabei zu scheitern. Die Taktik der offenen militärischen Auseinandersetzung mit der Belagerung Samarias hat ihn nicht zum Ziel gebracht. Und nun schlägt auch die Taktik, den Gegner in einen Hinterhalt zu locken, fehl. Mehrfach. Und der nächste Gedanke ist, da muss es wohl einen Maulwurf in den eigenen Reihen geben. Ein Verräter. Er ließ seine Heerführer zu sich kommen, Vers 11, und stellte sie zur Rede. Einer von euch muss heimlich zu den Israeliten halten. Wer ist es? Einer der Heerführer entgegnete, mein König, keiner von uns ist ein Verräter. Dieser Prophet Elisa in Israel ist an allem schuld. Er kann dem König von Israel sogar sagen, was du in deinem Schlafzimmer flüsterst. Wir wissen nicht, ob der König von Israel Interesse an dem hatte, was der König von Aram in seinem Schlafzimmer flüsterte. Wir wissen auch nicht, woher der Heerführer wusste, dass Elisa hinter der Aufklärung militärischer Geheimoperationen steckte. Wir haben aber den Eindruck, dass der syrische König auf seine Weise richtig reagierte. Er befahl, Vers 13, versucht auf der Stelle diesen Mann zu finden, dann lasse ich ihn verhaften und hierher bringen. Und es wurde ihm berichtet, siehe, er ist in Dothan. Also die militärische Aufklärung funktioniert dann noch. Sogleich schickte er ein großes Heer mit vielen Pferden und Streitwagen dorthin. Es war schon dunkel, als die Truppen Dothan erreichten, und noch in derselben Nacht umzingelten sie die Stadt. Und nun wechselt in der Erzählung die Perspektive. Wir begegnen einer zweiten Person, die aufgeschreckt wird und an ihre Grenzen kommt. Und das ist der Diener des Propheten Elisa. Dieser Diener hat es in den Wochen oder Monaten, vielleicht auch Jahren vorher immer wieder erlebt, dass der Herr den König gewarnt hat. Sein Herr hat den König gewarnt. Der Feind steht da und da. Und ich stelle mir vor, dass das für den Diener eine Art Dauerstress bedeutete. Jetzt ist die Bedrohung da. Okay, das haben wir aufgeklärt. Jetzt ist die Bedrohung da. Das haben wir erkannt. Abgewehrt. Und ich vermute, manche von uns können mit diesem Mann mitempfinden, weil sie Ähnliches erlebt haben. Nicht in militärischen Situationen, nicht in Kriegssituationen, aber im ganz persönlichen Leben. Man hat den Eindruck, man kommt einfach nicht zur Ruhe. Jetzt ist hier was, das klärt sich. Dann ist da was, das Problem löst sich. Für Kindererziehungszeiten ist das, glaube ich, der Normalfall. So eine Art Dauerstress. Dann gibt es noch manche Leute, die bauen nebenbei noch ein Haus. Das heißt, die lasten sich da noch was auf. Der kann davon gleich 2 Lieder singen. Und manche der Älteren haben das Gefühl, es hört aber überhaupt nicht auf. Und sind die Kinder aus dem Haus? Ja, und denn? Dann hast du vielleicht deine alten Eltern zu pflegen. Und dann, wenn man sowieso schon mürbe ist, dann kommt der Hammer. Dann kommt der Moment, in dem einem der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Vers 15, als Elisas Diener früh am Morgen aufstand und vor das Haus trat, traute er seinen Augen kaum. Die Stadt war von einem Heer mit Pferden und Streitwagen eingeschlossen. Ach, mein Herr, was sollen wir bloß jetzt tun? Und er sieht im Norden Soldaten, Pferde und Streitwagen, im Osten Soldaten, Pferde und Streitwagen, im Süden der gleiche Anblick, auf dem Fluchtweg nach Westen raus Soldaten, Pferde und Streitwagen, egal in welche Richtung du guckst, Probleme, vielleicht sachliche Probleme, vielleicht sogar Menschen, die dir übel wollen und du bist bedrängt von allen Seiten und du hast das Gefühl, du kriegst keine Luft mehr und es ist aussichtslos. Und jetzt kommt für mich der schönste Moment der Geschichte, Vers 16. Elisa beruhigte ihn. Du brauchst keine Angst zu haben. Denn auf unserer Seite steht ein noch größeres Heer. Und dann betete er, Herr, öffne ihm die Augen. Da öffnete ihm der Herr die Augen und er konnte sehen. Und was konnte er sehen? Dass der ganze Berg, auf dem die Stadt stand, von Pferden und Streitwagen aus Feuer beschützt wurde. Und hier bekommt der Diener einen Blick für die geistliche Realität. Elisa verfügt nicht über Soldaten, Pferde und Streitwagen wie der syrische König. Aber er hat einen Einblick in Gottes Möglichkeiten. Und er betet für jemanden, dem diese prophetische Gabe nicht geschenkt ist. Ich habe diese Geschichte nicht ausgesucht, weil wir jetzt den Jahrestag des Kriegs in der Ukraine haben. Denn ich denke, es geht hier in unserer Epoche, Zeiten des Neuen Testamentes, nicht darum, wer verfügt über die größeren militärischen Möglichkeiten. Es geht hier wirklich um den Blick für die geistliche Realität und wie wir als Menschen mit dem, was uns bedrängt, klarkommen wollen. Aber wie würdest du diese Geschichte lesen, wenn ich vor einer Woche gesagt hätte, sag mal Bescheid, die sollen mal alle die Geschichte lesen hier, 1. Könige 6. Und wenn wir das alles in unseren Herzen bewegt hätten und wir würden uns heute austauschen über die Frage, mit wem hast du dich hier identifiziert? Wer von uns hätte sich mehr mit Elisa identifiziert? Oder wer mit dem Diener? Ich denke, man kann sich durch diese Geschichte motivieren lassen, wie Elisa zu sein. Ich kann mir einen Prediger vorstellen, der seine Zuhörer auffordert, jeder von euch soll so ein Elisa sein. Jeden Tag solltest du beten, Herr, schenk mir solch eine Beziehung zu dir, so mit dir verbunden zu sein, dass ich deine Pläne kenne, dass ich die Engel sehe, die du aussendest, schnell wie Stürme, wie ein Feuer, das niemand löscht. Aber vielleicht liegen dir solche Gedanken auch eher fern. Und du denkst, so ein Elisa, das wird nie, so jemand wird nie aus, so einer werde ich nie. Ich bin eigentlich eher so wie Elisas Diener. Oft erdrückt von den Umständen und manchmal überwältigt von den Schwierigkeiten und blind für die Macht Gottes. Aber nicht ohne jemanden, der dir zur Seite steht und der dir sagt, fürchte dich nicht, du wirst es schaffen. Der mit dir betet, der für dich betet, Herr, öffne ihm die Augen. Herr, öffne ihr die Augen, dass sie die Möglichkeiten Gottes sieht. Und dann siehst du die Engel Gottes an deiner Seite. Nicht ständig, wie der große Prophet Elisa, der immer so einen Einblick in die Möglichkeiten Gottes hatte, der gesehen hat, wo die Soldaten stehen und dem König das immer melden konnte. Aber Für einen Moment hast du eine Ahnung, dass du beschützt wirst. Für einen Moment kannst du glauben, dass Jesus auf deiner Seite steht und auf dich Acht hat, und du bekommst wieder Zuversicht, dass es einen Weg in die Zukunft gibt. Und die nächsten Verse kann man eigentlich nicht lesen, ohne dabei zu schmunzeln. Vers 18. Als dann die Syrer vorrückten, betete Elisa: Herr, lass sie alle blind werden. Gott erhörte Elisas Gebet und schlug das ganze syrische Heer mit Blindheit. Da ging der Prophet zu den Heerführern hinaus und sagte: Ihr habt wohl den Weg verfehlt und seid in der falschen Stadt gelandet. Aber kommt mit, ich will euch zu dem Mann bringen, den ihr sucht. Er führte die Syrer in die israelitische Hauptstadt Samaria. Als sie dort angekommen waren, betete Elisa: Herr, öffne ihnen die Augen, dass sie wieder sehen können. Da öffnete der Herr ihnen die Augen, und sie stellten voller Schrecken fest, dass sie sich mitten in Samaria befanden. Und an dieser Stelle erreicht die Irritation des syrischen Königs sein neues Level. Vorher war er nur irritiert, weil seine Taktik nicht erfolgreich war. Jetzt ist er entsetzt, weil er keinen Ausweg sieht. Er ist mitten umgeben von seinen Feinden. Und wir fragen uns, was geht hier eigentlich vor? Elisa agiert hier wie ein Magier oder Hypnotiseur. Ihr sollt blind sein. Jetzt kommt mit. Ich bringe euch zu dem, den ihr sucht, und jetzt seid wieder sehend. Ich habe allerdings noch nie davon gehört, dass ein Hypnotiseur ein ganzes Kriegsheer manipuliert hat. Ist das hier ein spezielles Kunststück aus der Trickkiste des Propheten? Treibt Gott Schabernack mit einem heidnischen Volk? Was für ein Spektakel! Es ist ein Spektakulum, ein Wunder. Aber dieses Spektakulum steht im Dienst einer Offenbarung Gottes. Und jetzt kommen wir zur dritten Person, die aufgeschreckt wird und an ihre Grenzen kommt, Fragen stellt und einen neuen Horizont bekommt. Und das ist der König von Israel. Der ist in Samaria und sieht auf einmal das ganze feindliche Heer in seiner Stadt. Und er fragte Elisa: Mein Vater, was rätst du mir? Soll ich sie alle umbringen lassen? Soll ich sie erschlagen? Die Elberfelder Bibel übersetzt hier: Und der König von Israel sagte zu Elisa, als er sie sah: Soll ich losschlagen? Soll ich losschlagen, mein Vater? Und wenn unsere geschichtliche Rekonstruktion stimmt, dann hat bereits sein Vater unter dem syrischen König gelitten. Er selber musste sich mit ihm rumschlagen. Und er hatte zwar Elisa, aber die ständigen militärischen Vorstöße haben an seinen Nerven gezehrt. Und jetzt wird ihm hier auf dem Silbertablett sein Feind serviert. Zur Vernichtung. Und immerhin ist er so klug, auch jetzt den Propheten um Rat zu fragen. Er weiß, dass er nicht den Draht zu Gott hat, wie er selber. Und die Antwort des Propheten öffnet ihm einen neuen Horizont. Nein, das sollst du nicht, entgegnete der Prophet, Vers 22. Du würdest doch nicht einmal einen Soldaten erschlagen, nicht einmal Soldaten erschlagen, die du im Kampf gefangen genommen hast. Gib ihnen zu essen und zu trinken, und dann lass sie zurück zu ihrem Herrn ziehen. Da ließ der König den Syrern ein herrliches Festmahl auftischen. Nachdem sie gegessen und getrunken hatten, durften sie in ihr Land zurückkehren. Von da an unternahmen die syrischen Truppen keine Raubzüge mehr auf israelitisches Gebiet. Elisa erinnert den König an das Kriegsrecht, ein offener Kampf, Mann gegen Mann, das ist in Ordnung, eine Stadt belagern, das heißt, die Menschen darin aushungern, das wäre auch okay. feindliche Truppen in einen Hinterhalt locken und töten, das geht auch, aber diese Situation ausnutzen, das geht nicht mehr. Nun, ich glaube nicht, dass wir aus dieser Geschichte die christliche Ethik der Kriegsführung ableiten sollten und fürs 21. Jahrhundert daraus Schlussfolgerungen abziehen, wie ein gerechter Krieg christlich zu führen ist. Aber es ist spannend, den Unterschied zwischen dem zu sehen, was der Prophet dem König rät und was dieser dann tut. Erstens tut er nicht das, was für ihn das Nächstliegende wäre. Zweitens hört er auf den klugen Rat dieses Propheten. Und drittens tut er sehr viel mehr. Viel mehr, als was er tun soll. Gib ihnen zu essen und zu trinken, sagt der Prophet. Und er tischt ihnen ein herrliches Festmahl auf. Das ist das, was er tut. Und damit tut jemand an dieser Stelle etwas, was Jesus seinen Jüngern in der Bergpredigt aufgibt. Wenn einer dich vor Gericht bringen will, um dein Hemd zu bekommen, so lass ihm auch noch den Mantel. Und wenn einer von dir verlangt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh zwei Meilen mit ihm. Und so sieht Feindesliebe im Alten Testament aus. Und darüber könnte man jetzt eine eigene Predigt machen und sicher ein ganzes Seminar. Wie gehen wir damit um, wenn uns Ungerechtigkeiten im Leben widerfahren? Wenn man ein Haus kauft und da jemand als nicht Mietnomade drin wohnt, sondern als einfach drin wohnt und nichts dafür macht und am Ende es vermüllt zurücklässt, soll man dann nicht gerichtlich dagegen vorgehen? Also, wann wir das eine oder das andere empfehlen und vielleicht als Geschwister da auch, wie wir da auch raten können, das ist sicher ein weites Feld. Aber Jesus hat uns in der Bergpredigt so eine Perspektive gegeben, öffne dich doch mal für Gedanken ganz anders zu handeln, was vielleicht dann auch etwas Neues bewirken kann. Und an dieser Stelle bewirkt die Feindesliebe, von da an unternahmen die syrischen Truppen keine Raubzüge mehr auf israelitisches Gebiet. Und das ist ein Happy End. Es ist ein vorläufiges Happy End. Es ist nicht gut, nicht alles gut für alle Zeit. Schon im nächsten Vers wird vermeldet, dass König Ben-Hadad von Syrien alle seine Truppen zusammenzog, in Israel einmarschierte und Samaria belagerte. Aber für eine gewisse Zeit war erst einmal Ruhe eingekehrt. Und aus weltlicher Sicht mag es eine Dummheit gewesen sein, die Lage nicht auszunutzen. Hätte er seinen Feind erschlagen, wäre Ruhe gewesen. Wir können nur feststellen, aus geistlicher Sicht hat der König das Richtige getan. Und auch für die Belagerung Samarias gab es durch Gottes Eingreifen eine überraschende Lösung, aber das ist eine andere Geschichte. Für mich ist eindrücklich, wie sich Gott in dieser Geschichte zeigt. Dem Diener Elisas zeigt er sich ganz anders als dem König von Aram. Der eine bekommt einen Blick in die himmlische Welt geschenkt. Er sieht die Streitmacht Gottes. Der Feldherr bekommt etwas ganz anderes zu sehen. Die Güte seines Feindes, der ihn nicht als Feind behandelt. Feinde haben wir hoffentlich nicht. Aber Menschen, mit denen wir Probleme haben, vermutlich doch. Und manchmal werden wir so behandelt, dass man Feuer und Schwefel herabwünscht, aber würden diese Menschen dadurch Gott begegnen? Und diese Geschichte zeigt uns, dass Gott Menschen begegnen will durch unser barmherziges Handeln. Ich hatte vor einem Jahr durch meine Frau die Gelegenheit, im Chor bei einem Gottesdienst mitzusingen, der im ZDF übertragen wurde, aus der landeskirchlichen Gemeinde in Quedlinburg. In diesem Gottesdienst kamen drei Menschen zu Wort, die aus ihrem Leben erzählt haben. Und so erzählte auch ein 10-jähriges Mädchen, wie sie in der Schule gemobbt wurde. Aber in Quedlinburg gibt es die Haltestelle, das ist ein christliches Kinder- und Jugendhaus. Und da hat sie Menschen kennengelernt, die ihr anders begegneten. Anders als die Menschen, die sie vorher kennengelernt hatte, die sie aufbauten. Und ein Mann in meinem Alter erzählte, dass er alles verloren hatte, Familie, Arbeit, Lebenssinn. Aber seine christlichen Verwandten und Bekannten halfen ihm, sie trauten ihm etwas zu, sie bauten ihn auf. Und diese beiden Menschen bekamen etwas anderes zu sehen als das, was sie gewohnt waren. Und so lernten sie etwas von Gott kennen, kamen Gott etwas näher. Ein letzter Gedanke, unser Denken soll sich nicht auf die Defizite ausrichten. Und das sage ich auch wieder im Blick so ein bisschen auf das, was ich vorhin vom Region- und Landesverband gesagt habe, wo es manches gibt, wo wir manche Defizite sehen. Ich denke an eine Sitzung, die ich mal erlebt habe, wo wir zusammen waren und wo wir hinterher gesagt haben, Mensch, eigentlich war das nicht gut, wie es heute Abend zugegangen ist. Und haben wir nicht andere Möglichkeiten? Und das finde ich so schön im Raum von Gemeinde Jesu Christi. Das finde ich so schön, da wo wir als Geschwister, als Christen zusammenkommen, dass wir trotz allem, was uns manchmal auch niederdrückt und fertig macht, dann doch sagen können, es gibt auch andere Möglichkeiten. Vielleicht sehen wir heute nicht die Engel Gottes, so wie Elisa sie ständig gesehen hat und der Diener Elisas sie in diesem Moment zu sehen bekam. Aber wir beten miteinander und glauben und merken dann auch, dass es Ressourcen gibt, die uns Gott zur Verfügung stellt. Gottes Ressourcen sind da und er kann sie überraschend für uns einsetzen. Und so wie wir im Lied vor der Predigt es gebetet haben, sollten wir weiterhin um geöffnete Augen beten, dass wir Gottes Reichtum erkennen. Amen.